Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Wir erzählen hier gerne persönliche Geschichten und mein Gast heute, der hat mit seinem Namen eigentlich schon die erste besondere persönliche Geschichte mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Andreas Krennmeier ist zu Gast. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns mal über deinen Namen unterhalten, weil ich dieses Meier hinten außergewöhnlich fand. Also M-A-I-R kannte ich so nicht, aber die viel dickere Geschichte hast du mir gleich erzählt, nämlich dass dein Name zwar so stimmt, Krennmeier, aber eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, und zwar schrieb sich der Name ursprünglich mit einem N, Krenn, so wie Meerrettich im österreichischen Deutsch. Aber auf der Geburtsurkunde von meinem Großvater hat sich jemand verschrieben und mein Großvater hat das erst später entdeckt. Und seitdem ist quasi von unserem Zweig der Familie der Name mit Doppel-N geschrieben.
Aber was heißt das, hat er später entdeckt? Er hat es, glaube ich, bei seiner Hochzeit irgendwie.
Soweit ich weiß, bei seiner
ordentlich
Hochzeit.
Ordentlich später. Ja. Gab es mal irgendjemanden in der Familie, der gesagt hat, oh Mann, unsere Seite des Stammbaums, wir müssen uns alle wieder retten und irgendwie diesen Namen nachträglich korrigieren?
Das war nie ein Thema. Also es macht den Familiennamen vielleicht noch eher erkennbar.
Okay. Du bist um und in Linz geboren und groß geworden, also geboren bist du in der Nähe von Linz, in Wels. Seit über 12 Jahren lebst du aber hier in Berlin, arbeitest als Softwareentwickler und du hast eine Leidenschaft, die viele Menschen, klischeehaft eher Männer, mit dir teilen, und das ist Bier.
Genau.
Bier zu mögen oder sogar selbst zu brauen, das ist das eine, werden viele, viele teilen. Aber bei dir geht die ganze Sache noch ein bisschen weiter. Du hast daheim einen eigenen Bierkühlschrank, was ich schon mal sehr fortschrittlich finde. Also sehr, das ist ja schon mal ein Statement. Aber du schreibst auch über Biergeschichte. Du recherchierst richtig auch alte Rezepte und bist unterwegs. Was fasziniert dich so daran?
Ich hatte eigentlich immer so ein Interesse an Geschichte. Und nachdem ich mit dem Bierbrauen zu Hause angefangen habe, habe ich auch mal angefangen zu recherchieren, was es da an irgendwie alten Texten gibt, und bin da auf einige sehr, sehr interessante alte Bücher so aus dem 19. Jahrhundert gestoßen, und damit hat es eigentlich angefangen. Und ich habe dann immer weiter gesucht und weiter gegraben und habe dann nach ein paar Jahren genug Material für ein erstes Buch gehabt, habe das geschrieben, habe das selbst veröffentlicht, und dann nach ein weiteren paar Monaten kamen dann so Freunde auf mich zu: Oh, da gibt es einen Bierstil, da gäbe es noch so viel mehr zu schreiben, würde dich das interessieren? Und ich hatte schon vorher so ein gewisses Interesse, also das sogenannte Wiener Lager.
So heißt auch dein Buch, Wiener Lager.
Mhm. Und ja, da habe ich mich dann reingestürzt und bin auf sehr viele interessante, bisher noch nicht so bekannte Details zu diesem Bierstil gekommen.
Nicht als Bierforscher und Erklärer, sondern in einer ganz anderen Situation haben dich kürzlich Hunderttausende, wenn nicht wahrscheinlich sogar eher Millionen von Menschen vor kurzem kennenlernen können. Und zwar warst du in der Fernsehdokumentation Charité Intensivstation 43 zu sehen. Du bist, kann man vielleicht sagen, Anfang dieses Jahres ziemlich durch die Hölle gegangen und lagst eben mit einem schweren Covid-19-Verlauf auf einer Intensivstation und warst auch bereit, diesen Weg dokumentieren zu lassen. Der Filmemacher Karl Giersdorfer, der hat das gemacht, der war ja auch hier zu Gast und der hat auch den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Warum war für dich im Krankenhaus so klar, der darf das filmen? Weil dein Weg, der war ja wirklich ein sehr schwerer und es war gar nicht klar, wie der ausgeht.
Ja, es war so, ich bin eingeliefert worden, es war eine sehr, sehr intensive, stressige Zeit in den ersten paar Stunden, aber Karl hat sich da so ein wenig im Hintergrund gehalten und hat dann in einer freien Minute kurz erwähnt, worum es ihm geht, dass er einfach die Abläufe oder was so in dieser Covid-Intensivstation passiert, filmen will. Und ich fand das zu dem Zeitpunkt, so stressig das Ganze war, fand ich das absolut überzeugend und eine wirklich tolle Idee, und da habe ich sofort Ja gesagt. Einfach weil das etwas ist, wenn man nicht selber in der Situation war, dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da alles los ist und wie schlimm das Ganze insgesamt ist.
Wir wollen ein bisschen über diese Erfahrung, die du da gemacht hast, heute reden. Sehr schön, dass du heute hier bist. Andreas Krennmeier ist zu Gast bei Plus Eins. Uns interessieren ja die Sommer unserer Gäste und ich hatte dich gebeten, lieber Andreas, uns ein Sommerfoto von dir mitzubringen. Und du hast mir auch eins mitgebracht. Das ist ein hellichter Tag mit leicht gedecktem Himmel. Im Hintergrund ein kleiner Hafen. Ein paar Schiffe sind zu sehen, Sand, Meer. Im Vordergrund dann ein Geländer. Da sitzen Leute quasi an einem Tisch. Man sieht aber keine Leute, man sieht nur den Tisch. Und man sieht, das fand ich irgendwie ganz lustig, nicht dich und deine Frau, sondern zwei Bier. Ein helles und ein dunkles. Wo hast du dieses Foto aufgenommen?
Ja, das Foto habe ich im Mai 2015 gemacht. Das war am ersten Tag von unseren Flitterwochen. Und zwar in so einem kleinen Fischerdörfchen in North Yorkshire in England namens Staithes. Mhm. Das Bild habe ich ausgewählt, weil es einfach eine unglaublich entspannende, unglaublich tolle Zeit war, mhm, wo wirklich alles gestimmt hat. Also sowohl die Szenerie mit diesem Hafen war etwas, das, ich sag mal, sehr viel Ruhe gebracht hat. Das Bier war toll. Also ich mag englische Biere sehr gern.
Mhm. Wir wollen hier keine Werbung machen, aber ich habe es gegoogelt. Da war was zu lesen. Es war was Feines, was du da getrunken hast. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass deine Frau offensichtlich, wenn da zwei Bier stehen, auch gar nichts gegen dein Hobby hat.
Absolut nicht. Also die ist auch Biertrinkerin und wie ich sie kennengelernt habe, also man muss dazu sagen, meine Frau kommt aus Nordirland. Mhm. Wie ich sie kennengelernt habe, hat sie zu Hause sehr viel Schwarzbier getrunken, was einfach damit zu tun hat, dass sie, wenn sie in Irland ist, dass Guinness einfach ihr quasi Standardgetränk ist oder ihr Standardbier ist im Pub. Mhm. Also wir interessieren uns beide sehr dafür und genießen das auch.
Und macht auch die ein oder andere Reise mal wegen einem besonderen Bier. So viel habe ich zumindest mitgekriegt. Ja. Im letzten Jahr hattet ihr aber ein ganz anderes, sehr schwieriges Thema. Wir haben es vorhin schon angeschnitten. Ihr habt euch beide mit Covid-19 infiziert. Vielleicht kannst du uns noch mal aber noch ein Stück weiter zurück mitnehmen. Als das alles losging mit dieser Pandemie, erinnern sich ja viele noch dran, was hast du damals gedacht, als die ersten Kontaktbeschränkungen im März 2020 zum Beispiel ergriffen worden sind?
Ja, kam so ein Punkt, wo ich realisiert habe, okay, das ist eine richtig ernste Sache. Und das war etwas, das ja plötzlich gekommen ist. Es sind da auch mehrere Dinge zusammengekommen. Also meine Frau hatte im Februar 2020 einen Unfall und musste sich dann einer Knieoperation unterziehen. Und das war dann genau zu dem Zeitpunkt, wo die Krankenhäuser alle zugemacht wurden. Also ihre Operation war da quasi die letzte, die ihr Orthopäde gemacht hat. Das, was ich eigentlich von Anfang an verfolgt habe, war, dass ich mich und meine Frau möglichst gut schütze. Also wir haben sehr schnell angefangen, selber Masken zu tragen. Wir sind nicht mehr rausgegangen. Wir haben die Einkäufe auf ein absolutes Minimum beschränkt und haben das ja so lange durchgezogen, solange wir als notwendig erachtet haben.
Mhm. Es gibt so Aufzeichnungen von dir über diese ganze Zeit, über deine Erlebnisse, deine Empfindungen, die du mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast. Da hast du geschrieben, dass im Oktober 2020, als dann die sogenannte zweite Welle irgendwie kam und deutlicher wurde, dass du da ein sehr ungutes Gefühl hattest. War das einfach so ein konstant ungutes Gefühl oder hattest du eine spezielle Vorahnung? Wie würdest du das beschreiben?
Ich habe einfach jeden Tag mir die aktuellen Zahlen angesehen. Was sind die Inzidenzraten? Und da war einfach, also schon so ab Ende September, Anfang Oktober war schon zu erkennen, da braut sich wieder was zusammen. Und das wird vermutlich sehr schnell, sehr rasant wieder ansteigen. Und wir haben mit Ende September, Anfang Oktober, haben wir auch wieder alle sozialen Kontakte völlig eingestellt und haben uns wieder quasi in unsere Blase nach Hause begeben, um uns möglichst zu schützen.
Und obwohl ihr so wahnsinnig vorsichtig wart, gab es irgendwann mal Anzeichen dafür, dass du schon was haben könntest. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, es hat angefangen mit, ich sag mal, sehr unspezifischen Symptomen. Also ich hatte so bei Anstrengungen etwas Schwierigkeit beim Atmen, habe sehr lange gebraucht, um wieder gut Luft zu kriegen. Ja, dann sind langsam so etwas Husten dazugekommen, so ein allgemeines Unwohlgefühl. Und es hat sich sehr nach irgendwie einer Grippe oder irgendwie so einer irgendwie leichten Lungenentzündung oder so etwas angefühlt. Ja. Es war nichts, wo ich irgendwie sagen würde, das hat sich nach Covid angefühlt oder irgendwie wie Covid auf mich gewirkt. Und es war dann am 25. Dezember, wo meine Frau meinte, zwar hast du keine konkreten Covid-Symptome, aber zur Sicherheit lass dich doch mal testen. Mhm. Und dann bin ich am 28. Dezember, also das war der nächste verfügbare Test, bin ich zu einer Teststation gegangen, habe mich testen lassen und habe dann am 29. Dezember das positive Ergebnis gekriegt. Man muss dazu sagen, ich habe schon am 28. Dezember am Nachmittag bemerkt, okay, das ist jetzt definitiv Covid, weil ich über den Zeitraum des Nachmittags einfach Geruchs- und Geschmackssinn vollkommen verloren habe.
Da gibt es diese Szene, die du beschreibst, dass du dir einen Whisky nimmst, der ordentlich Torf hat oder wie.
Ja.
Und dann sagst du, okay, wenn ich den jetzt nicht mehr rieche. Aber was ist dir dann durch den Kopf gegangen? Also du sagtest, okay, also du hast den Anruf gekriegt, das hat es nochmal bestätigt, aber du wusstest es ja eigentlich schon.
Ja, also es ist mit dem Anruf nur bestätigt worden, was ich mir schon gedacht habe.
Aber der Befund, ich hab's, was hat das in dir ausgelöst?
Ich war da jetzt nicht irgendwie besonders besorgt darüber, weil ich mich nicht so direkt schlecht gefühlt habe. Also ich war zwar nicht in einem wirklich guten gesundheitlichen Zustand, aber es ist auch nichts, wo ich irgendwie beim Atmen kämpfen musste oder sowas. Und ich habe mir gedacht, okay, es gibt ja sehr viele Fälle, wo das einen milden Verlauf nimmt. Ich hoffe mal, dass das auch bei mir so passt. Zur Sicherheit schaue ich noch so ein wenig auf meine Vitalwerte. Und dann habe ich mir so ein Blutsauerstoffsättigungsmessgerät geholt, beziehungsweise im Internet bestellt, wo ich dann einfach direkt beobachtet habe, wie gut ist denn jetzt tatsächlich so meine Atemfunktion, was ist mein Puls. Das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben, zu wissen, in was für einen tatsächlichen gesundheitlichen Zustand ich bin.
Als das losging und du wusstest es, ich stelle mir das so vor, dass man da unterschiedlich souverän drauf reagiert, aber dass man mit so einer enormen Selbstbeobachtung loslegt und immer guckt so, okay, war der letzte Atemzug jetzt leichter als der, den ich jetzt mache? Wie ging es dir damit?
Ich muss sagen, wie ich das erste Mal dieses Gerät zum Messen der Sauerstoffsättigung aufgesetzt habe, war ich etwas schockiert, weil da nur ein Wert von 90% oder 91% angezeigt wurde.
Was ist da normal?
Sollte immer so bei 97%, 98% sein. Also ich glaube, unter 94% gilt das schon als etwas problematisch. Mhm. Ich habe dann so ein wenig gesucht im Internet, ob das denn jetzt auch tatsächlich passt, und habe mich dann entschieden, die 116, 117 anzurufen. Also das ist der kassenärztliche Notdienst, also wo man rund um die Uhr mit Ärzten sprechen kann, um das abzuklären. Und da ist mir gesagt worden, okay, ich soll auch noch so auf meine Atemfrequenz schauen. Die war damals bei, glaube ich, 15 pro Minute. Und wenn es über 20 pro Minute geht oder die Sättigung unter 88% fällt, dann wäre das auf jeden Fall schon ein Grund, einen Rettungswagen zu rufen.
Und du hast ja auch Kontakt zu deiner Ärztin gehabt und bist 37 Jahre jung. Was hat die dir erzählt? Wie könnte das laufen?
Also die meinte nur so, ich soll im Bett bleiben, soll mich nicht anstrengen, vielleicht so Paracetamol gegen Kopfschmerzen nehmen. Aber ansonsten hatte die jetzt auch keine besonderen Tipps zur Behandlung. Aber die hat jeden Tag angerufen, um zu schauen, wie es mir denn tatsächlich geht.
Es gab dann an einem Tag so etwas wie einen Fehlalarm. Da hattest du Schmerzen in der Brust, bis zur Sicherheit ins Krankenhaus. Mhm. Glücklicherweise war da nichts, wieder zurück. Mhm. Aber am nächsten Tag dann traf es dich so ein bisschen wie der Schlag, als du gerade deine Krankenhaustasche, glaube ich, von A nach B tragen wolltest.
Ja, mir ging es an dem Tag eigentlich ziemlich gut. Das war einer der ersten Tage, wo ich mich so gefühlt habe, als würde das Ganze wieder besser werden. Dann bin ich aufgestanden, wollte was aus meinem Rucksack holen, den ich am Tag davor gepackt hatte, fürs Krankenhaus. Und beim Zurücktragen des Rucksacks war plötzlich vollkommen die Luft weg. Ich musste mich dann hinsetzen und habe versucht, wieder zu Atem zu kommen. Und das ging einfach nicht. Ich habe dann meine Frau gerufen. Die hat dann sofort die Sauerstoffsättigung gemessen. Das war bei schockierenden 62%.
Also wirklich dramatisch.
Ja, und das bei einem Puls von, wie sie das erste Mal gemessen hat, war das, glaube ich, so bei 130 oder so. Und das ist dann bis auf knapp 200 raufgegangen. Meine Frau hat dann natürlich sofort die 112 gerufen, um einen Rettungswagen so schnell wie möglich zu kriegen.
Und im Krankenhaus angekommen?
Ich kann mich erinnern, ein paar Stunden danach, da hatte ich einen Puls von, glaube ich, 130, 140. Das war schon ganz ordentlich.
Du schreibst, dass eine Krankenschwester dir sagte, dass du hyperventilierst und dir so eine Plastiktüte gab, um mal wieder ein bisschen klarzukommen.
Ja, also die Annahme war zuerst, dass ich einfach hyperventiliere. Und dann ist aber relativ schnell klar geworden, nein, da ist irgendwas Größeres, dass das irgendwie falsch läuft. Und eine der Notärztinnen meinte so, das sieht aus wie eine Lungenembolie. die haben mir dann auch ordentlich, also Sauerstoff mit einer richtig hohen Flussrate gegeben, was dann auch unmittelbar geholfen hat und haben mich dann sofort zur Computertomographie geschickt.
Und das hat sich dann als wahr herausgestellt?
Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, der Sauerstoff, der wurde jetzt nicht durch so eine Lungenersatzmaschine, ECMO, die eine gewisse Bekanntheit bekommen hat, mittlerweile dir verabreicht, sondern du hattest so eine Maske in der Nase quasi.
Ja, also anfänglich hatte ich so eine einfache Atemmaske, einfach nur so über den Mund gestülpt. Dann in der Intensivstation ist das auf ein sogenanntes High-Flow umgestellt worden. Also das ist so ein Nasenstück, wo wirklich mit Sauerstoff hoch angereicherte Luft quasi in die Nase eingeblasen wird.
Du wurdest dann vor allem mit Gerinnungshämmern behandelt und du hattest einen ziemlich unangenehmen Eingriff, wo diese Embolie, also die Verstopfung in der Arterie mechanisch zerkleinert worden sind. Das wird auch in dieser Dokumentation sehr deutlich gezeigt. Da tust du den Zuschauern, glaube ich, einfach wahnsinnig leid, weil man das Gefühl hat, das geht ganz tief sozusagen an die Substanz bei dir. War das das Schlimmste, was dir widerfahren ist?
So ziemlich, ja. Das war physisch und psychisch unglaublich anstrengend. Das fing schon mal damit an, dass es relativ lange gedauert hat, diesen Katheter zu setzen. Das war irgendwie 45 Minuten Arbeit, die sehr schmerzvoll war. Also wo ich zwar lokal betäubt worden bin, aber das hat nicht so wirklich geholfen. Und das Führen von diesem Führungsdraht hin zur Embolie, das war kein Problem. Und dann fing das Absaugen des Embolus an. Und das war ein Erlebnis von der Wahrnehmung her, das hatte ich so bisher noch nie. Also das fing an mit einem Kribbeln in der Zunge, das dann über den ganzen Körper ging. Ich habe dann angefangen, Sterne zu sehen und mein Blickfeld, also alles, was ich da gesehen habe, ist zu einem Grau verwaschen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie fast ersticke und dass ich da quasi gegen dieses Ersticken ankämpfen muss und habe dann sehr intensiv ein- und ausgeatmet, um mich vor der Ohnmacht zu bewahren.
Aber diese OP hat letztendlich die Wendung gebracht. Und also das ist jetzt eine starke Abkürzung. Du hast 20 Tage, glaube ich, im Krankenhaus zugebracht, vom 7. Januar bis zum 27. Januar.
Genau, ja, das waren insgesamt 20 Tage.
Und dann lange Strecken warst du eigentlich komplett bewegungsunfähig und lagst einfach nur in diesem Bett.
Ja, also dieser Eingriff war, glaube ich, am 5. oder 6. Tag. Davor ging es mir richtig, richtig schlecht. Danach ging es so langsam aufwärts, aber ich war trotzdem immer noch faktisch an das Bett gefesselt, einfach durch die vielen Kabel und Zugänge. Also ich habe ja immer noch diese gerinnungshemmenden Medikamente erhalten. Man kann nicht aufstehen in so einer Situation.
Du schilderst, dass dich gewisse, in deinen Aufzeichnungen schilderst du, dass dich gewisse Eindrücke davon nach wie vor nicht loslassen. Ist das jetzt schon mehr als ein halbes Jahr später immer noch so?
Ja, also es gibt einfach so gewisse Bilder, die man sieht, auch wenn man sich versucht abzuschirmen, die einfach immer wieder kommen. Und das hat sich also vor etwa einem Monat sogar intensiviert, weswegen ich mich in psychiatrische Behandlung begeben musste. Aber jetzt bin ich so in einem Zustand, wo ich mich selber für, glaube ich, sehr stabil halte und wo ich auch wieder so eine gewisse Distanz zu diesen Bildern gekriegt habe.
Aber wenn ich dich das fragen darf, sind das Bilder von eigenem Erlebten oder geht es darum, was du so auf der Station mitbekommen hast?
Es sind hauptsächlich so Dinge, die ich auf der Station gesehen habe. Also konkret andere Patienten, die intubiert sind oder an ECMO angeschlossen waren, die müssen ja gewendet werden und da hat man gelegentlich einfach das quasi unfreiwillig gesehen. Und das ist etwas, wenn man das erste Mal sieht, ist es schon sehr schockierend, weil die Patienten da so da liegen und zum Beispiel die Augen völlig zugeklebt haben. Dann auch oftmals so eine ganz eigenartige Hautfarbe haben und das wirkt einfach völlig surreal. Und das ist mal das eine. Das andere war ein Erlebnis, das ja, gedanklich immer wieder gekommen ist. Und zwar war einmal so die Tür von meinem Zimmer so halb offen und da ist dann am Vormittag ein Leichensack vorbeigeschoben worden, wo einfach in der Nacht davor jemand auf der Station gestorben ist.
Und bist du denn körperlich, würdest du sagen, genesen ansonsten?
Es gibt noch so ein paar Dinge, die noch nicht so hundertprozentig passend sind. Also mein Ruhepuls ist immer noch relativ hoch, sehr oft bei 90. bei körperlicher Betätigung geht es teilweise auch auf bis 110, 120. Das hat sich die letzten paar Monate überhaupt nicht verbessert. Die andere Sache ist die, dass die sogenannte Diffusionskapazität in meiner Lunge, also das ist quasi wie gut der Gasaustausch von Sauerstoff und Kohlendioxid in der Lunge funktioniert, der Wert ist noch schlechter, als er sein sollte. Aber das ist etwas, da wurde mir gesagt, das ist relativ normal für Menschen, die eine Covid-Lungenentzündung überstanden haben. Und das kann ein halbes Jahr dauern, kann auch ein Jahr dauern, bis sich das wieder normalisiert.
Kann dir irgendjemand sagen, ob und wann du wieder richtig fit bist?
Nicht definitiv, aber es wird so angenommen, dass nach einem Jahr nach der Erkrankung sollte das meiste wieder passend sein. Da sind wir jetzt immerhin schon 50%
auf dem guten Weg. Andreas Krennmeier, zu Gast bei Plus Eins. Danke, dass du es erzählt hast uns hier. Sie ist vorbei. Die Homeoffice-Pflicht, das könnte einige von uns aber auch vor die ein oder andere Frage stellen. Gut, dass wir das hier haben.
Plus Eins. Die Antwort.
Jede Woche eine wichtige Frage und hoffentlich schlaue Antworten darauf. Heute werden wir unterstützt von Lena Liebkind, Comedy-Autorin, kennt sich gut mit Schlagfertigkeit und Kommunikation aus. Hallo.
Hallo.
Wie sage ich das denn meinem Chef oder meiner Chefin, dass ich vielleicht nicht so wahnsinnig überzeugt davon bin, wieder so 100% ins Büro zurückzukehren?
Ja, ich glaube, das ist die allerbeste Gelegenheit, sofort, nachdem man jetzt aus dem Homeoffice zurückgekommen ist, mal mit dem ganzen Team zu sprechen. Da sehe ich die Verantwortlichkeiten auf jeden Fall bei den Teamleitern und Teamleiterinnen und den Chefs und den Führungskräften, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich eine schwierige Zeit hinter uns. Was hat sich denn geändert? Wie geht es dem jeden Einzelnen? Was hat man denn so über sich selbst gelernt? Arbeitet man am besten ohne Hose mit der Katze auf dem Schoß oder hat man das Team auch wirklich vermisst? Und da lade ich auch wirklich jeden Einzelnen gerne ein, sich selbst zu fragen, wie arbeite ich denn am besten? Und ich glaube, dass gute Führungskräfte, die offen dafür sind, für die sich wahrscheinlich jeder hält, dass die auch gerne wissen wollen, wie geht es denn den Mitarbeitern, was brauchen die denn? Und wenn ich selber noch gar nicht bereit dazu bin, einfach Zeit lassen. Erstmal Zeit lassen, um anzukommen, um zu schauen, okay, was hat sich denn für mich verändert? Weil was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewiesen haben, ist, dass Homeoffice sehr wohl funktioniert. Ne? Also alles ging weiter und plötzlich funktioniert das mit dem Digitalen und nicht jeder und nicht jede war ja happy im Homeoffice. Ne? Also klar, man hat viele Ablenkungen gehabt oder man konnte ja keinen Ausgleich haben. Und deswegen glaube ich, dass es eine tolle Gelegenheit ist, auch mal so ein bisschen zu gucken, was kann man denn generell im Büro verändern? Und das kann man mitgestalten.
Und da möchte ich ganz kurz mal einhaken. Andreas, du hast zwei Katzen und letztes Jahr hast du natürlich auch schon Homeoffice gemacht. Arbeitet man am besten ohne Hose mit der Katze auf dem Schoß?
Also um so ein wenig Normalität beizubehalten, habe ich mich immer ordentlich angezogen, als würde ich normal ins Büro gehen.
Ach ja, wirklich? Ich gar nicht. Ich fand das toll. Aber ja, okay. Ja, also ist ja jeder unterschiedlich.
Ich habe möglichst versucht, meinen normalen Tagesablauf beizubehalten. Habe auch die Katzen, soweit es möglich war, aus dem Arbeitszimmer rausgescheucht. Und das ging dann sehr gut mit Konzentration. Und generell, also bei meinem Arbeitgeber wurde das Ganze sehr, sehr gut gehandhabt. Also wir haben extra Zeit bekommen, um zumindest innerhalb unserer Teams jeden Tag zu socializen, auch wenn das jetzt nur über Videocalls war. Aber das hat sehr geholfen und man wusste immer noch, was bei den anderen los ist und hat einfach über alle aktuellen Themen und Sorgen und Sonstiges geredet.
Also hat gut funktioniert, würde ich sagen.
Hat ja. Exzellent
und
funktioniert.
Remote zu arbeiten ist eine große Herausforderung auch für die Arbeitgeber. Da gibt es wirklich ganze Digitalagenturen, also da wird schon sehr, sehr viel gemacht, vor allem in der Digitalbranche, ne, ist agiles Arbeiten. Da geht es auch gar nicht darum, um die Anwesenheit am Arbeitsplatz, sondern wirklich, okay, was braucht jeder Einzelne, um Leistung abzurufen? Und muss man wirklich 8 Stunden am Tag an einem Schreibtisch sitzen oder reichen nicht Kreativmeetings und dann hat jeder nochmal 2 Stunden Zeit? Für sich selber zu wissen, was brauche ich und dann den Mut zu haben, das ins Unternehmen zu tragen. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen eine große Chance. Da geht es vor allem um diesen sozialen Bereich. Ne? Also wie wollen wir miteinander arbeiten? Da geht es gar nicht um die Arbeit an sich, sondern wirklich um dieses Menschliche, weil da geht es, also im Büro, das ist ein Mikrokosmos und wir wissen, wir halten uns alle super lange in Teeküchen auf und meckern und so ein paar Bürogänse, die dann immer machen und der eine hat das gemacht und wieso geht das mit der Digitalisierung nicht? Und die Herausforderungen während des Lockdowns gezeigt haben, okay, es geht auch anders und jetzt darf es sich auch verändern und das ist eine ganz, ganz große Chance.
Es ist ja super, finde ich, diesen Vorschlag, sich da einzubringen mit dem, was man vielleicht über sich herausgefunden hat. Aber kann man dem Chef, der Chefin alles sagen? Kann man sagen, ich bin einfach dufte, wenn ich auch auf meiner Couch liege in der Arbeit?
So muss man das natürlich nicht sagen. Ich bin der Meinung, man sollte dem Chef oder der Chefin alles sagen, nur als Lösungsvorschlag. Also das habe ich über mich gelernt. Ich funktioniere am besten, wenn. Können wir nicht 2 Tage Homeoffice verabreden, also wirklich Vorschläge machen. Und wenn man dann merkt, das Unternehmen ist oder der Bereich, in dem man arbeitet, ist überhaupt nicht offen dafür und ich bin immer unglücklicher, ist es vielleicht auch eine schöne Gelegenheit, sich umzuorientieren und zu überlegen, ob das das Richtige für einen ist.
Und Andreas, bei dir sind sich alle einig, es geht zurück ins Büro oder ist das noch nicht so klar?
Also, soweit ich mich erinnern kann, ist so die Idee, den Leuten, die weiterhin von zu Hause arbeiten wollen, denen das auch zu ermöglichen. Aber Kollegen, die auf jeden Fall wieder im Büro arbeiten wollen, können auch wieder zurück ins Büro. Also ich glaube, mittelfristig wird da sicherlich sein Mittelweg gefunden werden. Ich für mich persönlich mag das Arbeiten zu Hause. Ich will aber auch gerne meine Kollegen sehen und werde da voraussichtlich schon so 1-2 Tage die Woche ins Büro kommen.
Lena, wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt die Mehrzahl meiner Kollegen gerne möchte, dass man zurück ins Büro kommt und ich selber aber dann vielleicht dann doch nicht? Da macht man sich ja auch irgendwie, also kommt man ja auch in so eine Außenseiterrolle. Kann ja schon sein, dass der Chef die Chefin sagt, ja, okay, aber trotzdem ist man dann der Herr Müller, der immer zu Hause bleibt.
Ich glaube, da sind jetzt während des Lockdowns auch ganz viele Vorurteile, was Homeoffice gegenüber dann so stand, einfach aufgehoben worden. Der oder diejenige, die dann immer von zu Hause arbeitet, das klingt ja immer so nach Faulheit und vor allem früher, also vor den Lockdowns, vor Corona war es ja auch so, dass wenn Frauen im Mutterschutz waren und dann vom Homeoffice gearbeitet haben, dass man die dann irgendwie so belächelt hat. Ich denke, dass man wirklich mit den Kollegen in Verbindung bleiben muss, egal wie, ob jetzt digital. Also wenn man natürlich den ganzen Tag nicht sichtbar ist, weder in Meetings noch per E-Mail und einfach verschwindet, also dann ist schon die Gefahr, dass man vielleicht so Socializing verpasst, sich schon ein bisschen einbinden. Das ist wichtig und immer wieder mal zurückkommen, immer wieder mal bei den Kollegen nachfragen, vielleicht mal anrufen, also einfach auf dem Schirm bleiben. Mhm. Und ja, das wäre so mein Tipp.
Also halten wir fest, vor allem, das habe ich jetzt mitgenommen, die große Bestandsaufnahme vielleicht mal anregen. Eigentlich sollte es die Führungsetage auf den Weg bringen, aber das Teamgespräch, was haben wir gelernt, was wollen wir jetzt machen, was machen wir vielleicht besser als vorher, das ist das, was du uns mit auf den Weg gibst, Lena. Vielen Dank. Lena Liebkind.
Gerne.
Comedy-Autorin und ja, hier die Unterstützerin bei unserer Antwort. Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch bitte eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Tschüss, Lena.
Tschüss.
Lieber Andreas, danke, dass du hier zu uns gekommen bist und das hier alles so offen erzählt hast. Wie ist das eigentlich? Wirst du sehr häufig angesprochen auf diesen, ich sag mal, Auftritt bei Charité Intensiv? Haben das viele Leute gesehen?
Also es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass auf Social Media Leute mich angeschrieben haben und gesagt haben, dass sie das ganz toll finden, dass ich mich da bereit erklärt habe, das Ganze quasi zeigen zu lassen und wünschen mir dann alles Gute und gute Besserung. Und ja, das fühlt sich schon ganz, ganz gut an.
Hat es dir auch irgendwie sowas wie eine besondere Rolle gegeben, das alles überlebt zu haben? Hast du das Gefühl, du willst Leuten auch was darüber mitgeben jetzt?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich sehe mich da in einer sehr glücklichen und auch in gewisser Weise privilegierten Position, dass ich das alles miterlebt habe und dass ich darüber berichten kann, wie das alles denn tatsächlich so war. Und das mache ich auch gerne. Also ich habe da relativ wenige Hemmungen, wenn da jemand eine Frage hat, beantworte ich die gerne.
Hast du den Eindruck, dass du jetzt, nachdem das alles mit dieser Pandemie doch nochmal anders siehst und wahrnimmst, als es vorher der Fall war? Oder als es vielleicht der Mainstream tut?
Ja, also man begreift nicht, wie extrem das Ganze werden kann, wenn man es nicht entweder selbst erlebt hat oder wenn man nicht die Dokumentation Charité intensiv gesehen hat. Also ich persönlich halte das für ein sehr gutes Dokument, mit dem man das, glaube ich, insgesamt besser verstehen kann.
Mhm. Ja, also es gerät jetzt fast schon zur kleinen Werbesendung dafür, aber dann machen wir es komplett und sagen, das ist in der ARD-Mediathek abrufbar und da ist es einfach auch. Hat das ganze Erlebnis jetzt dein Leben in irgendeiner Weise verändert? Also, dass du im Moment halt noch sehr unter diesem Eindruck stehst, das ist ja klar geworden. Und du bist auch noch, ich glaube, beruflich im Moment noch freigestellt. Mhm. Ne? Hat es sonst irgendwas getan bei dir?
Ja, also es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mehr über mein Leben an sich nachzudenken. Und ich bin etwas ruhiger geworden, etwas demütiger. Ich versuche zumindest, mein Leben so weiterzuleben, wie ich es vor der Erkrankung gelebt habe.
Das führt mich zur nächsten Frage. Wann ist die nächste Bierreise oder das nächste Bierbuch geplant?
Puh, also die nächste Bierreise, die ist voraussichtlich im August. Da werden meine Frau und ich nach Bamberg fahren für eine Woche. Eine großartige Stadt, nicht nur für historische Architektur, sondern auch für Bierkultur. Also gerade Bamberg und Umgebung hat eine unglaublich spannende, sehr, sehr eigene Bierkultur. Das fängt an mit dem
Rauchbier.
Typisches Bamberger Rauchbier. Also gibt ja nur mehr zwei Brauereien, die das alles vollständig selber machen. Aber dann auch noch die ganze Kultur rund um Bierkeller. Diese Keller, wo das Bier gelagert wurde, die gibt es schon 200, 300, 400 Jahre, die einfach in diesen Bergen rund um Bamberg so in den Felsen reingehauen sind. Mhm. Und auf den Kellern ist dann natürlich der Ausschank. Und das ist alles sehr traditionell. Das ist einfach die organische Kultur, die sich da um diese Bierkeller gebildet hat.
Mhm. Ich spüre deine Begeisterung und ich kann dir nur eine schöne Reise dahin wünschen.
Herzlichen Dank.
Andreas Krennmeier war das. Sehr schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
Und danke für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
In unserem Geschichten-Podcast, da geht es in dieser Woche um die Psychotherapeutin Birgit Saalfrank, die sich ihr Leben lang anders fühlt als andere und erst mit 39 Jahren erfährt, weshalb.
Ich habe immer versucht, irgendwie zu sein, nach außen hin. Und ja, die anderen waren anders als ich irgendwie so. Also ich habe eigentlich nicht so gedacht, dass ich anders bin, sondern irgendwie eher immer so, dass die anderen alle so anders sind.
Das in unserem Geschichten-Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Utz Dräger. Eine schöne Zeit Ihnen und vielleicht bis bald hier.